Vater, merci für Knüschel. Merci, dass er jetzt hier vorne steht und sich von dir brauchen lässt. Heiliger Geist, erfüll ihn, dass er deine Worte weitergeben kann. Und du übersetzen, dass wir es verstehen können. Dass unser Herz verstehen kann, was du uns sagen willst. Und dass wir daraus lernen können. Du darfst den Knüschel ausrüsten und segnen. In deinem Namen, Herr. Amen.
Wenn wir wachsen. Fidu hat eben bei Vorbereitung gesehen, kann man wie ein Ambivalenzthema wählen, extra. Ja, ich auch müssen nachschlagen, was es denn noch immer heisst. Ein Mehrdeutiges. Wenn wir wachsen. Also lasst euch mal überraschen, auf welche Deutung es jetzt geht heute Abend. Vielleicht seid ihr ja nicht zufrieden mit der Körpergrösse. Die Leute haben Mühe mit dem und wollen wachsen. Vielleicht ändert ihr gedacht, geistliches Wachstum. Wir wollen doch geistlich wachsen. Wir haben ja schon viele Predigen über das gehört, oder? Geistliches Wachstum. Oder vielleicht geht es darum, Wissen anzuhäufen. Wachsen in unserem Wissen. Im Fein sein, Auskunft können zu geben. Das kann ja gut zu wissen sein. Es gibt viel gut zu wissen. Oder vielleicht, wenn wir zahlenmässig wachsen. Ganz unterschiedliche Bedeutungen, wie wir wachsen. Mit dem zahlenmässig wachsen sind wir jetzt heute Abend schon recht nah dran. Es geht eigentlich darum, ob wir überhaupt ganz persönlich wie dass Menschen neu zur Gemeinde dazukommen. Dass wir wachsen als Gemeinde hier im Kehr. Ist unser Herz bereit und auf neue Menschen ausgerichtet, wenn wir wachsen? Ich würde gerne ganz zum Anfang mit uns beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns herausforderst heute Abend mit dem Thema, ob wir wachsen wollen. Auf deine Art, die gern gut ist. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du uns ein neues, reines Herz schenkst. Danke für dein Wirken und für dein Reden heute Abend. Amen. Es macht ja sicher Sinn, wenn man sich mit der Frage beschäftigen soll, wie wir wachsen, sich zu überlegen, ob Wachstum grundsätzlich zu Gott passt. Und das hat mich gedacht, das geht relativ einfach, wenn man in der Bibel das rumschmöckert. Ich lese ein paar Stellen, ohne genau zu sagen, was sie sind. Ihr könnt sonst nachträglich zu mir kommen, wenn es mich mehr interessiert. Da steht zum Beispiel, seid fruchtbar und vermehrt euch. Oder, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Oh Wachstum. Oder blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Klar, Wachstum. Oder aus dem Neuen Testament, die anderen sind alle ja ganz von vorne in der Bibel gewesen schon. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk in hohem Ansehen. Da geht es um die erste Gemeinde. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer grösser wurde. Wachstum, und das sind ja nicht die einzigen Verse, die ich jetzt gelesen habe, Wachstum passt von mir aus gesehen ganz gut zu Gott. Klar, wir wollen wachsen. Das passt ja. Jetzt frage ich aber etwas persönlicher, bist du denn auch in deinem Herz bereit, die Konsequenzen vom Wachstum zu tragen? Das ist, was es bedeutet, wenn wir wachsen als Gemeinde. Dann auf dich zu nehmen und dich auf das einzulassen. Vielleicht deine Komfortzone, da wo es dir wohl ist, manchmal zu verlassen. Daraus heraus gedrängt zu werden, durch das Wachstum. Für dich vielleicht mit fremden Leuten oder anderen Situationen, die du nicht so kennst, in der Gemeinde zu befassen. Oder hast du doch lieber gemeint, einfach Gemeindewachstum willst? Wenn wir als Gemeinde wachsen, wenn Wachstum passiert, dann verändert sich unser Umfeld ganz sicher. Wachstum bedeutet Veränderung. Es wird sich, das, was wir kennen, wird sich zum Teil, vielleicht nicht alles, wird sich verändern. Wir werden mit Situationen und wir werden mit Menschen zu tun haben, die uns fremd sind, die wir nicht kennen. Situationen, die wir vielleicht nicht im Griff haben, wo es eben vielleicht gerade wegen dem nicht gegenwohl ist. Und so Veränderungsprozesse, so neues Erleben, ist nicht für alle von uns gleich cool und lustig und anziehend. Die Personen, das kommt ein bisschen auf den Charakter drauf an, den man hat, und vielleicht auch auf eine Laune, sind dann auch einfach gestresst von dem, wenn es anders wird, wenn man es nicht mehr kennt, wenn man nicht weiss, wie die Leute ticken, die man mit ihnen zu tun hat, wenn man auf einmal etwas sagen oder machen soll, wo man gar nicht weiss, ob es dann gut kommt, weil es anders ist als so, wie man es kennt. Das kann stressen. Das kann uns herausfordern und unangenehm sein. Das kann uns in die Schwitze bringen. In diesem Zusammenhang finde ich es noch krass eigentlich, das vergisst man vielleicht gerne, dass es so ist, dass der, was der Paulus sieht, zu Herausforderungen in unserem Leben. Oder sogar noch schlimmer. Er sieht im Römer 5, 3-5, wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich glaube, die Sorgen und die Bedrängnis, die der Paulus davor hat, wo er sich sogar freut drauf, ich weiß nicht, ob er es auch wirklich nicht so hatte, wenn er zum Beispiel ist gesteinigt wurde, aber dann auch noch würde sagen, er freut sich über die Situation, weil er es ja ihm zu Jesus stehen erlebt, weil das ihn stark macht, was ihn da nicht ganz umbringt. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Veränderungen, die ich davon rede, die wahrscheinlich werden auf uns zukommen, wenn wir wachsen, nicht unbedingt so krass müssen sein. Es geht nicht gerade um Leben und Tod. Das macht uns doch vielleicht schon Mut, zumindest für das parat zu sein, wo wir es vielleicht mal aus der Komfortzone auskommen von uns. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, parat zu sein für Veränderung, die von Gott herkommt, wo er uns scheichen will, vielleicht gerade in der Gemeinde, vielleicht im Persönlichen, in der Familie oder bei uns ganz persönlich oder eben in der Gemeinde. Und das meine ich auch gerade so, wenn ich sage, es geht nicht darum, Veränderung um jeden Preis zu haben. Oder jetzt müssen wir Veränderung machen. Das wäre dumm, wenn wir Veränderung machen von uns aus. Meistens kommt es ja auch gar nicht so richtig gut, wenn wir es aus uns heraus machen. Es geht darum, die Bereitschaft zu haben, uns von Gottes Geist zu verändern. Das ist überhaupt nicht das Gleiche. Veränderung um jeden Preis unbedingt, wenn wir eigentlich Veränderung, weil das bringt uns weiter. Das ist nicht das, was ich meine, sondern es ist das, dass wir sagen, ich wage es, mehr aufzutun und Gott zu sagen, ich bin parat für die Veränderung, die du für mich willst. Wo wir uns daran festhalten, dass das eine gute Veränderung ist für unser Leben. Auch wenn es vielleicht nicht gängig angenehm ist. Das kann auch ganz schwierig sein, aber das ist eine gute Art. Eine Bereitschaft zur Veränderung durch Gottes Geist. Nicht eine Veränderung, die wir selber überlegen und wir selber machen, primär. Ich würde auch hier gerne ganz kurz beten. Wenn ihr es auch so seht, wie das, was ich sage, dürft ihr gerne innerlich mitbeten. Ja, Herr, ich bitte dich, dass du uns Vertrauen schenkst in deine Veränderung. Das Vertrauen in das Wirken von deinem Heiligen Geist in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du uns hilfst, durch deinen Geist, dass wir uns innerlich ganz an dich verlieren können. Dass wir uns im Griff haben, lassen, im Vertrauen darauf, dass du es riesest, dass du es im Griff hast, dass du schaust und genau weißt, was das Richtige ist für uns. Persönlich und als ganze Gemeinde. Amen. Ich würde gerne, und das ist gewissermaßen da, wo es jetzt so ein bisschen konkreter wird, vielleicht noch, das war mehr so ein bisschen theoretisch gewesen, vielleicht. Man kann das wollen oder nicht, die Bereitschaft wollen oder nicht. Aber ich habe mir überlegt, wie es eigentlich ist, wenn es nicht darum geht, um Menschen zu begegnen. Das ist da, was es häufig auch reibt. Wenn einfach mehr Leute im Saal sind, ja, vielleicht hat man ein Problem mit der Lüftung, aber das ist ja nicht das, was uns drückt, die meisten. Und vielleicht immer ein Parkplatzproblem, da gibt es die, die stresst, und die allermeisten, das ist nicht das, was uns ja klemmt. Das ist mehr da, was konkret um Leute geht, um Beziehungen zu anderen Leuten, zu vielleicht fremden Leuten. Wie begegnen wir Menschen? Könnte man ein bisschen allgemeiner fragen. Wie gehen wir eigentlich auf andere Menschen zu, die wir noch gar nicht so gut kennen? Wie machen wir das? Oder wie hat es Jesus vorgelebt, wie wir es machen können? Ich war noch erstaunt, wie schnell dass ich da ein bisschen mit Überlegen und Beten und so eine rechte Liste habe bekommen von Kontrasten, die schon noch erschreckend sind, was zumindest bei mir so ist, ich sage euch mal ein paar. Wir haben häufig, wenn wir auf Menschen zugehen, haben wir Vorurteile. Unser Hirn kann ganz schnell Vorurteile bilden und schubladisieren. Vielleicht hat der andere Mensch noch gar nicht die Chance gehabt, seinen Namen zu sagen. Und wir haben schon gewisse Sachen geurteilt. Das kommt vor, dass wir so Vorurteile haben. Jesus aber ist gäng positiv auf Menschen zu. Ausnahmslos. Er hat nie etwas Negatives über andere geteilt. Bei uns ist es häufig so, dass wir uns an den Äußerlichkeiten eigentlich schon aufhalten. Wir starren auf Äußerlichkeiten. Ich sehe zum Beispiel, was der für Schuhe anhat. Oder das ist etwas Äußerliches, das sehe ich halt, das habt ihr nicht verborgen, ich sehe eure Schuhe. Und je nach wie krass es der Schuh ist, bleibe ich vielleicht dort hängen. Und vielleicht ist es nicht der Schuh nur. Vielleicht ist es das Gesicht von jemandem, vielleicht sind es die Kurven von jemandem. Vielleicht ist es, wie jemand so sich gibt und bewegt, wie jemand steht, was jemand anhat. Wir starren auf Äußerlichkeiten. Und Jesus schaut ins Herz. Jesus hat gewusst, es gibt ein paar so Beispiele, hat gewusst, was die Leute, was sie hat beschäftigt, was sie gedacht. Warum, dass sie ihnen wie wo einlegen wollen. Jesus sieht mehr als das, was wir sehen. Einfach, was wir vor Augen haben. Es kommt vor, dass wir uns aus egoistischen Gründen für einen anderen Menschen interessieren. Weil es uns vielleicht etwas bringt. Wo wir vielleicht besser dastehen. Jesus interessiert sich aus Liebe an den Menschen. Das ist ein ganz anderer Antrieb. Ein anderer Grund, auf jemandem zuzugehen, anfangen zu reden oder jemanden anzuschauen. Auch ein bisschen in diesem Zusammenhang, je nachdem, achten wir gerne darauf, dass wir gut dastehen. Ihr könnt euch vielleicht so Situationen vorstellen, wo ihr überlegt, zu wem oder zu welcher Gruppe das ihr geht, weil je nachdem, bei welcher oder Gruppe oder bei wem das ihr da steht, teichen ja dann vielleicht dieser irgendwie etwas. Das kann sehr wohl eine Rolle spielen, wie wir auf Menschen zugehen. Dass wir gut dastehen. Jesus hat gäng ausschließlich nur dem Vater im Himmel gefallen. Das ist sein Antrieb. Er will dem himmlischen Vater gefallen. Und aus dem heraus geht er auf Menschen zu oder nicht. Häufig haben wir auch keine Zeit, auf Menschen zuzugehen. Jesus nimmt sich Zeit. Manchmal gehen wir einander aus Weg. Jesus geht auf Menschen zu. Er sucht den Kontakt, er sucht die Nähe aus Liebe, wie ich vorhin schon gesehen habe. Manchmal ist es nicht nur eine Gruppe, die wir schauen, sondern wir sind gerne bei angesehenen Leuten, lassen wir uns sehen, sind wir mit denen zusammen, mit den Coolen, mit den Guten, mit den Gescheiten, mit denen, die andere Asen hochschauen. Wenn Leute jemanden hochschauen, dann macht es mir nichts, mit dem irgendwie in Verbindung gebrungen zu werden. Dass man mehr sieht mit dem oder der, da, wo man dran hochschaut. Jesus ist häufig auch zu randständigen Leuten gegangen, zum Abschaum von der Gesellschaft, zu denen, die niemand sonst etwas von ihnen wissen wollte, weil sie gestört. Und es wäre gleich gewesen, wenn sie nicht wären gewesen. Aber es geht noch weiter. Und es hat mich nicht so anstrengend durch, die Beispiele zu finden. Wir sind ausschliessend. Jesus ist gewinnend. Manchmal sind wir bestimmend. Jesus lässt jedem seine Freiheit, selber zu entscheiden. Es kommt vor, dass wir anderen die Schuld zuweisen. Jesus nimmt alle Schuld auf sich. Wir nutzen manchmal andere aus. Auch in Beziehungen, wo man sich vielleicht Freund nennt, kommt es vor, dass wir einander ausnutzen. Jesus gibt sich her. Aus Liebe zum Vater. Wir beherrschen. Vielleicht nicht so, jetzt so im Schlimm, wie es früher oder anderen Orten gegeben hat, aber manchmal ist es beherrschend, wie wir uns benehmen gegenüber anderen Menschen. Weil wir probieren zu steuern, was der andere soll teichen, zum Beispiel. Wie er sich verhalten soll. Jesus schützt Menschen. Er schützt Menschen, weil er sie liebt. Es kommt vor, dass wir andere aufgeben. Weil wir nicht mehr mögen, weil es uns hoffnungslos deucht. Oder dass wir es einfach enttäuschen mit unserem Verhalten, mit unseren Worten oder mit unserem Schweigen. Jesus bleibt gäng treu. Ausnahmslos. Er ist gäng treu. Er geht uns nie auf. Auch wenn wir noch so manchmal uns auch ihm gegenüber dumm verhalten und ihn verletzen, er geht uns nicht auf. Er ist gäng treu. Unglaublich. Wir beschönigen manchmal etwas, reden halbwahr oder lügen sogar. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit und er sieht nur Wahrheit. Er lügt nie. Wir sind negativ, wir sind zerstörerisch in Beziehungen zu anderen Menschen, mit unserem Verhalten oder eben lassen sein. Jesus ist das Leben. Aus Liebe zum Vater. Es ist schon krass, die Liste. Ich bin sicher, sie ist noch nicht fertig. Und es tut auch fast ein bisschen weh, müssen zu sagen, dass in allen Punkten habe ich auch schon mehr so gezeigt. Ich habe all die negativen Charakteristika, die ich da erzählt habe, habe ich auch schon an den Tag gelegt. Das ist schon himmeltraurig. Ich denke, euch geht es auch zum Teil so, vielleicht auch alle, vielleicht zum Teil. Aber wir machen Fehler im Umgang mit Menschen, die Gott hat geschaffen, die Gott liebt. Das ist eine Tatsache. Und was ich meine, was ich vorschlage, was ich hoffe, dass ihr darauf einsteigt, für euch innerlich, ist, dass wir diesen Zustand, dass wir andere enttäuschen, dass wir kaputt machen mit dem, wie wir verhalten, dass wir das nicht einfach kampflos aufgeben und so stehen lassen. Und sagen, es ist halt so. Weil ich glaube, es gibt Hoffnung, uns zu verbessern, her zum Vorbild von Jesus. Helfe doch, dass wir zusammen zu Waffen greifen vom neuen Reich. Nicht zu Gewehr und Pistolen und vielleicht hinten durchschnurren und so, sondern zu Liebe und Wahrheit und Vergebung und Gebet. Dass wir diese Waffen packen, bewusst und gegen das Schlechte in Beziehung ankämpfen, gegen unser eigenes Leben. Und das nicht akzeptieren im Namen von Jesus, der es anders hat vorgelebt. Und in seinem Namen auch vor den Thron vom himmlischen Vater kommen, was wir dürfen, weil wir frei sind, in Jesus zu sagen, wir sind nicht einverstanden, dass es so bleibt. Wir wollen Veränderung durch den Geist. Nicht wir krampfen es selber. Wir wollen Veränderung durch seinen Geist in unserem Leben. Weil wir das nicht einfach akzeptieren. Und wir werden mit Gottes Hilfe, wenn wir das nicht akzeptieren, werden wir irgendwie mehr zum Segen können werden für unsere Mitmenschen. Und irgendwie mehr so können leben in den Beziehungen, wie Jesus hat gelebt. Wie ich ja gesehen, all die verschiedenen Aspekte, die wir manchmal schlecht sind, die er es richtig hat gemacht, will er uns auch scheichen. In ihm sind wir fähig dazu, so zu leben wie er. Wir sind nicht verurteilt, Fehler zu machen. Wir sind nicht verurteilt dazu, es ging so falsch zu machen, wie wir es vielleicht bis jetzt gemacht. In ihm sind wir frei, das zu gehen, das zu brechen, wenn uns der Teufel hat aufgehalten, vielleicht auch so eine Eigenschaft. Und in seinem Namen uns neu zu verhalten zu den Menschen, und jemandem vergeben, was wir bis jetzt nicht können. Nicht, weil wir es selber können und arbeiten, aber weil wir das nicht akzeptieren, dass wir jemandem nicht vergeben können. Und wir das im Namen von Jesus verschlagen. Und dem Menschen, der so lange etwas ist, zwischen uns drin war, einfach wie die Schulter lassen, auch wenn es ungerecht war, zum Beispiel. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir uns putzen von Jesus putzen. Und er weiß besser als ich, wie das funktioniert. Aber die Bereitschaft braucht es von uns. Es braucht die Bereitschaft, uns aufzutun, seinem Wirken, dass er an uns wirken kann. Stellt euch vor, wie die Zukunft von unserer Gemeinde wird sein. Und ich hoffe, dass das nicht eine hypothetische, sondern unsere wirkliche Zukunft ist, die ich davon rede. Wenn wir uns aufmachen und uns vornehmen, dass wir nicht akzeptieren, dass es nicht gut läuft in der zwischenmenschlichen Beziehung, oder wie wir auf etwas Neues, Fremdes, Anderes, Denkendes eingehen, wie wir Beziehung leben, wie wir mit Leuten tun, und wir uns darum ringen, auch im Gebet einfach so zu werden wie Jesus. Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, von Herzen, wenn wir ihn ehrlich darum bitten, dass wir anderen Menschen Hoffnung geben können? Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass wir andere Menschen annehmen können, so wie sie sind? Inklusive der Meinungen, die sie noch falsch haben, vielleicht. Dass wir sie annehmen können, so wie Gott uns annimmt. Man muss ja nicht alles gut haben, wenn es um Inhalt geht. Es geht um die Menschen annehmen, sie lieben, so wie Jesus uns liebt. Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass wir aus Liebe zum Nächsten uns für ihn interessieren und nicht, weil es vielleicht uns etwas bringt oder weil wir besser dastehen. Aus Liebe zu dem anderen Menschen. Wenn wir Gott darum bitten, dass Gott uns zeigt, wie wir ihm gefallen könnten. Dass wir so wie Jesus aus Liebe zu ihm, weil wir vor ihm wie gut dastehen, weil wir ihm wie gefallen, dass wir aus dem raus mit anderen Menschen reden können, auf sie zugehen. Sagen Hallo, wie geht's? Oder etwas Dürfers. Das ist vielleicht gar nicht so relevant. Es geht um unsere Herzenshaltung. Was passiert, wenn wir Gott ernsthaft darum bitten, in unserem Gebet, dass er uns die Menschenfurcht, wie stehe ich bei den anderen da, was denkt dieser, was macht jener, fortnimmt. Und dass er den Stolz bricht, den wir haben in unserem Leben. Dass wir gewisse Sachen nicht dürfen machen, die wir heute aus Stolz nicht wollen. Dabei will es vielleicht Jesus durch uns machen, weil er die Leute liebt. Wo wir heute noch bremsen, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen zu reden, für sie zu beten. Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns Menschen zeigen soll, die wir ihm dienen dürfen. Und ihn fragen, was er dann will, dass wir ihn tun dürfen, dass wir ihn dürfen sagen oder schreiben. Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns braucht, Menschen für Jesus zu gewinnen, Farbe zu bekennen, zum Namen von Jesus Christus zu stehen, vielleicht auch in der Schule, in der Ausbildung, auf dem Beruf, vielleicht in der eigenen Verwandtschaft. Er weiß, wo es braucht. Ich glaube, es ist nicht je mehr, umso besser. Es ist je Plan Jesus umso besser. Wir müssen ihn fragen, und er wird es uns sagen, wenn wir uns dafür interessieren. Aber das könnte eben sein, dass wir auf das Mal an einen Ort her bewegt werden, wo es nicht so angenehm ist, weil wir es gar nicht kennen. Und wir müssen durchgehen, um zu merken, wie schön es ist, ihm zu wirken und ihm zu helfen, ihm zu dienen, ihm zu folgen, was er uns sieht. Aber wir müssen die Bereitschaft haben. Was passiert, wenn wir Gott ernsthaft darum bitten, dass wir anderen bedingungslos vergeben können? Was passiert, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns ein Herz schenkt für Fremde, für andere Menschen, die wir heute noch gar nicht kennen? Dass wir darum bitten, dass uns tut, wie es Jesus würde tun an unserer Stelle, wenn wir andere Leute anschauen. Dass wir sie durch Jesus-Brille anschauen können, in dieser Liebe, wie er auf Menschen ist zugegangen. Was passiert, wenn wir Gott ernsthaft darum bitten, dass er uns ganz in seinen Dienst stellt? Dass er uns ganz und gar mit unserem ganzen Sein nimmt und braucht, für sein Reich aufzubauen und an Menschen zu wirken. Zu Menschen zu reden. Gute Sachen, gute Worte über ihrem Leben aussprechen. Anpacken, was nötig ist, vielleicht zuhören. Wie wäre es, wenn wir uns nicht nur mit dem Mund, sondern noch mit dem Herz und unserer ganzen Energie dafür einsetzen, dass wir andere so behandeln, wie wir gerne hätten, dass man uns selber behandelt. Es geht doch wieder auf die zentrale Sache zurück, wo Jesus sieht, hier drin ist es versteckt. Behandle den anderen so, wie du selber behandelt werden willst. Das trifft so hier sehr gut. Setzen wir uns von ganzem Herzen mit unserer Kraft, die wir haben, mit unserer Energie, mit unserem Pfupf dafür ein, andere Menschen so zu behandeln, wie wir selber gerne behandelt würden. Ich frage es noch einmal, vielleicht ein bisschen mit anderem Hintergrund jetzt für euch. Sind wir bereit zu wachsen, wie wir wachsen? Sind wir bereit, uns aufzutun für die verändernde Kraft von unserem himmlischen Vater? Ich bete gerne zum Schluss. Danke, Vater im Himmel, für all das, was du hast geredet, zu unserem Herz heute Abend. Dort, wo du irgendwie etwas hast antippen wollen. Ich bitte, dass es das nicht zurücklässt, was dein Wort war, was dein Antöpfen war, dass wir dem nachgehen, dass wir erst ruhig über dem werden, wenn wir folgen, was du hast gesehen. Weil das der richtige Weg ist für unser Leben. Ich bitte, dass du uns ein Ziehen schenkst zu dir, Herr, ein Ziehen zum Verhalten, Herr, das du hast vorgelebt in Jesus. Und ich bitte, den himmlischen Vater, im Namen von Jesus, dass du unser Herz veränderst. Dass wir Menschen so begegnen und Menschen so behandeln, dass es dich freut. Dass unser Antrieb, unsere Motivation ist, dir zu gefallen. Nicht unserem Ego, nicht anderen Menschen, sondern dir. Wir wollen wachsen in deinem Namen. Wir wollen so wachsen, wie du es für uns parat hast und wie parat sein, uns von dir zu verändern, himmlischer Vater. Mhm.